Podiumsgespräch hier machen. Und zwar, dass wir uns zu dritt etwas unterhalten über diese Frage nach Sehnsucht, Erfahrung des Glaubens zu machen. Ein Thema, das junge Leute heute ganz besonders beschäftigt. Gestern hatte ich im Bengelhaus mit zwei Studenten ein Gespräch und ich habe sie gefragt, wie ist es eigentlich für euch? Sind diese theologischen Fragen, wenn ihr da in der Universität Vorlesungen hört und Seminare und auch manches auch euren Glauben vielleicht irritiert, verunsichert, ins Wanken bringt, wie ist das da eigentlich mit den Argumenten und wie wichtig ist die Theologie da für euch? Da war mir sehr interessant, dass sie sagten, eigentlich das Wichtigste ist, dass wir Jesus erlebt haben und dass diese Erfahrung seiner Wirklichkeit mehr ist als alle anderen Argumente und dass wir manches auch da zur Seite schieben können. Das ist eine interessante Antwort, ob sie unbedingt so richtig ist, ob das ausreichend ist und schon ein Fundament. Aber es macht deutlich, dass junge Leute heute ganz vorrangig nach Realität, nach Erfahrung fragen. Und darüber wollen wir uns heute Nachmittag miteinander unterhalten. Wir fangen an mit einem Gespräch hier am Podium zu dritt, haben dann aber auch die Gelegenheit, Sie sehen dieses Hallen- oder Saalmikrofon hier stehen, das kann in Betrieb gesetzt werden. Wir werden auch mal zwischendurch unterbrechen, sodass gerne Sie auch an dieses Mikrofon gehen können und dann eine Frage stellen oder einen ganz, ganz knappen Kommentar geben können. Wir können keine Zusatzreferate halten, das ist uns klar bei der großen Zahl, aber doch, dass Sie die Möglichkeit haben, auch mit an dem Geschehen selber beteiligt zu sein. So, und jetzt habe ich also zwei liebe Gäste hier. Das eine ist die Dorothea Gabler, Pfarrerin. Ich kenne sie schon als Studentin. Sie war nämlich als Studentin im Albrecht-Bengelhaus und sie war so super gut, dass wir in der Situation, als die Hausmutter gerade nach Bad Liebenzell gewechselt ist, die Inge-Rose Finkbeiner, da haben wir gesagt, jetzt muss für ein Semester, die Dorothea Gabler hier mal die Funktion einer Hausmutter übernehmen. So ist sie von sozusagen in einer steilen Blitzkarriere im Bengelhaus von der Studentin zur Hausmutter geworden. Aber sie hat sich auch dann noch weiter bewährt. Sie war in Holzgerlingen zum Beispiel als Pfarrerin zur Anstellung. Sie war in Stuttgart-Birkach im Pfarrseminar als Studienassistentin in der Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren. Und sie ist jetzt an der Missionsschule in Unterweisach als Dozentin für das Fach Altes Testament und Praktisches Theologie. Wenn ich das so höre, das ist schon super. Es fehlt uns wirklich noch so eine gute Frau im Bengelhaus. Also das muss man einfach mal vormerken. Ja, ja, das ist Dorothea Gabler. Sie ist verheiratet, haben ein Kind. Und ihr Mann, den hat sie übrigens auch im Bengelhaus kennengelernt. Also schon das ist eigentlich für junge Leute, die Theologie studieren, ein guter Grund, ins Bengelhaus zu gehen. Man lernt da meistens einen Menschen kennen, mit dem man sich gut versteht und den man sogar am Ende heiratet. Das kommt bei uns öfters vor. Ja, und dann habe ich hier zu meiner Linken Dr. Hans-Peter Hempelmann, der vielen unter uns als ein profilierter evangelikaler Theologe bekannt ist. Der hat Philosophie und Theologie studiert und ist sozusagen durch alle Untiefen der modernen Literatur und des kritischen Geisteslebens heute hindurchgeschritten und hat aus seiner Kenntnis der Bibel und der Theologie versucht, auf die Herausforderungen unserer modernen Zeit auch Antwort zu geben. Er war unter anderem als theologischer Referent bei der Pfarrergebetsbruderschaft. Er ist dann als theologischer Berater und Referent im Amt für missionarische Dienste der Württembergischen Landeskirche gewesen. Und dann von 1996 bis zum Jahr 2005 als Direktor des Theologischen Seminars der Liebenzeller Mission. Er hat diese Aufgabe leider aufgeben müssen aus familiären Gründen wegen der Krankheit seiner Frau und ist aber jetzt gewählt worden als Dekan, als Studiendekan für CTL. Wer von Ihnen weiß, was CTL ist? Jetzt bin ich nicht schön, das ist ein Testfall. Siehst du, da können wir nochmal werben für CTL. CTL heißt Krishona, Tabor, Liebenzell und meint diese drei theologischen Seminare, die sich zusammengeschlossen haben, um ihren Absolventen durch die Zusammenarbeit mit der Universität in Middlesex eine auch international anerkannte Ausbildung mit einem entsprechenden Abschluss zu geben. Und diese Arbeit wird auch weiter intensiviert. Das können wir jetzt viel Interessantes sagen. Die ganze Ausbildungssituation ist in Bewegung. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern wir wollen uns heute Nachmittag unterhalten über die Frage nach der Erfahrung des Glaubens. Gott hat keine Enkel. Das heißt, man kann nicht einfach so in den christlichen Glauben nur aus Tradition hereinrutschen, sondern es geht immer auch darum, hat dieser Glaube in meinem eigenen Leben etwas zu bedeuten, hat er etwas bewirkt, hat er Spuren hinterlassen, habe ich selbst Erfahrungen des Glaubens gemacht. Und deshalb würde ich jetzt mal mit einer Frage an die beiden einsteigen, und zwar natürlich jeden Einzelnen, weil das auch sehr individuell ist. Welche Erfahrungen des Glaubens habt ihr gemacht und was ist euch dabei wichtig geworden?
Also ich habe jetzt gleich das Bedürfnis, das ein bisschen zu relativieren, obwohl ich dir natürlich voll zustimme, dass Gott keine Enkel hat. Aber gerade im Blick auf das Thema Erfahrung, denke ich, sollten wir das heute in unserer Gesellschaft ganz hoch halten, dass die Bibel verspricht, dass Segen an Generationen weitergegeben wird. Und wenn ich Erfahrungen in meinem Leben, mein Christsein ist es ganz wesentlich geprägt durch die Erfahrungen, die ich in meinem Elternhaus gemacht habe. Dass ich als Kind gläubiger Eltern aufgewachsen bin, dass ich in der Familie Christsein gelebt, vorgelebt bekommen habe. Dass ich da was mit geprägt wurde, dass ich da was erfahren habe. Und ich denke, wenn ich jetzt heute schon nur bei unserer Tochter in der Schule anschaue, wie viele Kinder wachsen in Deutschland auf, die überhaupt keine solche Erfahrung mehr machen, ganz zu schweigen von anderen Erfahrungen, die noch nie in der Kirche waren, die noch nie irgendwo gebetet haben, die, also vor kurzem standen hinten auf der Idea drauf, dass Studenten den Direktor vom Historischen Museum gefragt haben in Berlin, was eigentlich eine Kirche sei. Eine Moschee würden sie kennen vom Religionsunterricht, die hätten sie mal anschauen müssen wegen der Toleranz, aber was machen Menschen eigentlich in einer Kirche, wollten sie wissen im fünften Semester. Und ich denke, an der Stelle deswegen, also diese Frage, die Erfahrbarkeit in der Familie, in der christlichen Familie, ist was ganz, ganz Wichtiges, wo ich denke, da, wo wir das noch an unsere Kinder weitervermitteln, ist das ein ganz wertvoller Schatz und wo wir auch uns gegenseitig dazu ermutigen sollen. Aber natürlich hast du recht, es reicht nicht, nur was von anderen zu sehen, sondern entscheidend ist auch, ob ich selber mit Jesus Erfahrung mache, ob Jesus in mein Leben kommt. Für mich war das auch eine ganz außergewöhnliche Erfahrung, die aber mein Leben sehr geprägt hat. Ich bin als Kind aufgewachsen und habe eigentlich alles gewusst, aber die Gewissheit, bin ich jetzt auch ein Kind Gottes oder bin ich keins, das ist ja manchmal noch schwieriger. Einer, der so eine 180-Grad-Bekehrung macht, da ist es dann irgendwie manchmal leichter, da war ein Vorher und ein Nachher. Aber das gibt's ja manchmal dann in dieser Biografie nicht. Und die Frage, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes? Und für mich war an der Stelle auch eine Erfahrung ganz wichtig, die mir als Kind, ich war damals 9 Jahre alt, Gewissheit vermittelt hat. Und die für mich lang auch die entscheidende Frage, prägende Erfahrung war, dass ich Christ bin. Als ich nachts aufgewacht bin, meine Schwester hat mich geweckt, weil sie einen Traum hatte und sie das Gefühl hat, wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann wären wir nicht dabei. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich da dabei wäre. Und ich war 9, habe ich gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dabei bin. Und dann haben wir beide unsere Eltern geweckt und die haben mit uns gebetet. Und das war so eine tiefe Erfahrung, dieses gemeinsame Gebet in der Nacht, dass das mir dann auch die Gewissheit vermittelt hat, ja, ich bin ein Kind Gottes.
Vielen Dank. Ja, als es hier um das Thema ging und ich das sah, Glaubenserfahrung, habe ich mich natürlich auch gefragt, wo greift das bei mir persönlich? Was meinen wir überhaupt mit dem Begriff Glaubenserfahrung? Da geht es ja doch offenbar um irgendetwas, was uns berührt von außen, was nicht aus uns selbst herauskommt. Und da bin ich bei mir auf mehreres gestoßen, eine ganze Palette. Und das macht vielleicht dann auch an meinem Beispiel deutlich, dass es nicht die spezielle Glaubenserfahrung im christlichen Glauben im christlichen Raum gibt. Also ich bin ursprünglich, obwohl ich heute evangelischer Pfarrer der Württembergischen Landeskirche bin, mit Stolz sage ich das und Dankbarkeit, aufgewachsen in der Brüderbewegung, sogar in der radikalen Richtung, dem Darbismus. Und da habe ich eine spezielle Glaubenserfahrung gemacht. Dort wird das Brotbrechen, also wir würden als evangelische Christen sagen, das Abendmahl in einer besonderen Weise hochgehalten, auch gefeiert, in einer sehr nüchternen Weise. Es werden eigentlich nur Bibeltexte und Psalmen verlesen, Anbetungslieder gesungen und im Mittelpunkt steht eigentlich das Ziel, dass die verschiedenen Geschwister, die sich daran beteiligen, den Opfertod Jesu Christi groß machen. Groß machen ist jetzt schon eine spezifisch pietistische Ausdrucksweise, die Sie aber ja kennen. Und ich muss sagen, dass mich das außerordentlich, gerade in dieser Schlichtheit und Nüchternheit, immer wieder angerührt hat. Etwas, was ich nie vergessen werde und was ich bis heute für ein ganz wichtiges Erbe auch der Brüderbewegung halte. Dann eine zweite, ganz, ganz andere Erfahrung. Ich gehöre zu der Generation mit Jesus People und allem drum und dran. Und dann haben wir also auch in Bonn auf dem Marktplatz mit der Gitarre Lieder gesungen und die Kontakte gesucht, Teestubenarbeit. Einmal war ich bei den Children of God in Essen. Und ich weiß, wie ich abends zurückkam, vor meinem Bett kniete und eine ganz tiefe, warme, intensive Erfahrung hatte. Seit der Zeit weiß ich, was Pfingstler und Charismatiker meinen, wenn sie von Geistestaufe sprechen. Ich würde das für mich nicht beanspruchen, weil ich persönlich glaube, dass es das theologisch nicht gibt. Aber diese Erfahrung, diese Emotion, die gibt es sehr wohl. Ich habe dann immer wieder versucht, das zu wiederholen. Das war so schön, aber es ließ sich nicht wiederholen. Immerhin gibt es das also auch. Vielleicht ein Resultat einer sehr intensiven menschlichen Begegnung und Nähe. Und dann etwas Drittes, was nochmal dazu im Kontrast steht und was mich eigentlich die letzten Jahre auch sehr bewegt, besonders bewegt, das ist die Erfahrung, bitte verzeihen Sie das, wenn ich das so offen sage, dass Gott auch abwesend sein kann. Das gibt's auch. Dass man einfach, dass einem Gewissheiten zerbrechen, dass man fragt, wo ist denn jetzt eigentlich der Sinn der ganzen Sache noch, wo ist dieser lebendige Gott, der doch angeblich immer so wirksam ist. Ich meine, auch das wäre eine Erfahrung Gottes, übrigens eine, die bibelbasiert ist, wenn wir nur an Psalm 22 denken.
Nun haben wir, soweit Sie heute Morgen da waren, konnten Sie das auch mithören, in dem Referat von Dr. Reinhard Hendelmann gehört, dass ja Menschen unterschiedlichster Religionen unter uns sind. Nun ist das ja ganz bezeichnend, dass auch Sie von Erfahrungen religiöser Art reden. Wir haben im Bengelhaus zum Beispiel jetzt gerade einen Studenten, der ist türkischer Abstammung, ist als Moslem groß geworden, hat sich zu Jesus Christus bekehrt, studiert jetzt Theologie und er sagt doch, wie tief diese Erfahrungen, wenn er da mit seinem Vater in die Moschee gegangen ist, wenn man gemeinsam niedergefallen ist, die Einheit dieser Gebetsbewegung, dass das ganz, ganz tiefe Spuren in ihm hinterlassen hat. Religiöse Erfahrungen. Oder, was wir in dem Referat auch heute Vormittag sehr deutlich unterstrichen bekamen, der Buddhismus mit seinen Meditationsübungen, mit seiner Selbstversenkung, mit Yoga, mit allen möglichen Praktiken, der Spiritualität. Wie ist das? Wie sollen wir das eigentlich als Christen von der Bibel her beurteilen? Dass Menschen sagen, wir haben in unserer Religion Erfahrungen mit Gott, mit dem Göttlichen, wie auch immer, gemacht. Wie sind solche Erfahrungen zu beurteilen und einzuschätzen?
Vielleicht ich bin wahrscheinlich nicht so die Fachfrau, dann das theologisch noch detailliert zu begründen, aber ergänzend dazu, das Spannende ist ja, dass wir Erfahrungen nicht nur jetzt in diesem außergewöhnlichen gottesdienstlichen Raum machen, sondern auch alltägliche Erfahrungen, wo wir als Christen sagen, das ist eine Erfahrung mit Gott und die anderen sagen, ja, das ist ja noch eine ganz normale Erfahrung. Also das hat mit Gott doch eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also Erfahrungen, die eben an der Stelle auch ganz unterschiedlich interpretiert werden. Also die Frage, was erfahre ich und wie interpretiere ich das eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen bin, ich bin in der S-Bahn eingesessen und dann stieg in Fellbach eine Frau ein. Ich habe gedacht, die kenne ich irgendwo her. Und wir haben dann herausgestellt, dass ich sie von Holzgerlingen her kenne. Sie lebt in einer betreuten Wohngruppe, ist eine gläubige Christin, aber kann eben selber eigentlich nicht allein leben. Hat dann aber gewollt auf den Christustag und hat gebetet, dass Gott ihr hilft, dass sie den Killesberg findet. Und sie steigt ein und setzt sich neben mich hin. Und das war für sie und für mich auch eine ganz schöne Erfahrung, wo jetzt jemand anders sagen kann, ja, das ist ja Zufall. Also nicht nur im Blick auf diese besonderen Geisteserfahrungen, sondern auch im Blick auf alltägliche Erfahrungen gibt es Führungen, die Christen und Nichtchristen machen.
Und jetzt aber ganz speziell bei dem, wenn sozusagen da Zeugnis gegen Zeugnis steht. Wir sprechen beispielsweise mit einem Muslim, hoffentlich tun wir das, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, und der sagt dann, ja, ich habe Gott so und so erfahren. Und wir sagen, ja, ich habe ihn so erfahren. Steht da nicht einfach Zeugnis gegen Zeugnis, Aussage gegen Aussage?
Da muss man jetzt natürlich zwei Dinge unterscheiden. Ich würde energisch bestreiten, dass es sich um denselben Gott handelt. Es geht im Islam und im christlichen Glauben um verschiedene Götter, verschiedene Wirklichkeiten. Das ist das eine. Das andere ist, es hat überhaupt keinen Sinn, religiöse Erfahrungen zu bestreiten. Wir haben ja im Deutschen eine bezeichnende Redeweise, wir machen Erfahrungen. Das gilt auch für die Religion. Wir machen Erfahrungen. Wir erschließen durch bestimmte Meditationstechniken, davon ist heute Morgen ja auch etwas gesagt worden, wir erschließen spezielle Wirklichkeitsräume. Wir stiften, machen Erfahrungen, je nachdem, wie wir uns auf diese Wirklichkeit einlassen. In dem Hebräischen gibt es das Wort Yada, auf Deutsch erkennen. Und so wie wir im Deutschen die Sprichwort haben, man ist, was man ist. Also letzten Endes wird man das, was man körperlich auch zu sich nimmt. So ähnlich sieht es also auch der hebräische Erkenntnisbegriff. Das, womit ich mich abgebe, worauf ich mich einlasse, das prägt mich auch, das bestimmt mich auch. Dadurch bewege ich mich in einer ganz, ganz anderen Wirklichkeit. Ich halte es für müßig, einem Buddhisten zu bestreiten, dass er Wirklichkeiten erfährt, an deren Betreten ich 0,0 Interesse habe. Und umgekehrt ist es genauso. Eben wurde von der Bekehrungserfahrung oder in der Sache war es das ja gesprochen, etwas, was viele von uns hier hoffentlich kennen. Das ist etwas, was sich dem erschließt, der sich auf den Weg der Christusnachfolge begibt. Aber es ist nicht einfach etwas, was jedermann so offen stehen würde. Also nicht bestreiten, dass es in anderen Religionen andere Erfahrungen gibt, aber sehr wohl bestreiten, dass es sich um dieselbe Wirklichkeit handelt.
Wie ist es dann? Was macht die Erfahrung eines Christen aus? Natürlich, Menschen, wie wir auch gerade gehört haben, machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. In unterschiedlichen Epochen der Kirchengeschichte haben Menschen auch ganz unterschiedliche Prägungen erlebt und dann auch andere Erfahrungen gemacht. Aber gibt es so etwas, was man sagen könnte, das ist kennzeichnend, das ist charakteristisch für christliche Erfahrung und das ist ihr einmaliges Profil? Wer von euch beiden hat den...
Ladies first.
Ladies first, also siehst du, das ist, kann manchmal auch zum Bumerang werden, ne? Ladies first.
Also ich denke, diese Frage ist ganz schwer zu beantworten auf der Erfahrungsebene, weil genau auf dieser Ebene ist sie eben nicht zu beantworten. Es gibt Erfahrungen, die machen andere genauso und auf dieser Erfahrungsebene gibt es nicht diese spezifisch Christliche. Das spezifisch Christliche ist Christus und das ist aber nicht immer was ich auf der Erfahrungsebene erlebe, was sich bestätigt, was sich erweist.
Ja, wenn du aber sagst, du hast eine Gemeinschaft mit Jesus Christus, dann ist das doch durch diese persönliche Beziehung ein Erweis, ein Erleben der Person Jesu.
Ja, aber es ist an der Stelle eben weit über meine persönliche Erfahrung hinausgehend. Also das, worauf mein Glaube gründet, ist nicht meine Erfahrung, sondern die Geschichte, dass Jesus auf die Welt kam, Mensch wurde und dass er hier erfahrbar war und dass ich auch bei ihm sein werde und dass in der Ewigkeit wieder was erfahrbar ist. Aber es hängt an ihm und nicht an mir und dem, was ich täglich erfahre.
Gehen wir vielleicht mal dann von da weiter, wie kann man den andere hineinnehmen in eine Erfahrung? Also auch das war heute Morgen in dieser Religionsstatistik ein wichtiger Punkt und eine wichtige Einsicht. Annähernd 26 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen sich als konfessionslos, gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Wir haben diese Drittelgesellschaft, wie man sagt, ein Drittel Katholiken, ein Drittel Protestanten und ein Drittel Konfessionslose oder Atheisten. Unsere missionarische Sendung ist ja, dass wir auch diesen Atheisten, Konfessionslosen, Gleichgültigen das Evangelium bringen, diesen sogenannten säkularen Menschen. Wie kann man sie denn heranführen an die Realität des Glaubens und der Glaubenserfahrung, wenn sie vielleicht da gar keine Erwartungen haben?
Ja, ich würde gern auf die vorangegangene Frage doch nochmal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich unterscheiden, aber ich würde mindestens mal anders akzentuieren und dann wäre ja nochmal Raum auf das zu sprechen zu kommen, was du eben angesprochen hast. Also ich meine, es gibt eine spezifische christliche Spiritualität. Es gibt sie gerade im Vergleich mit anderen Religionen. Ich nenne Ihnen das Beispiel Meditation. Meditation, entscheidender Unterschied zwischen Buddhismus auf der einen Seite, wobei den Buddhismus gibt es natürlich auch nicht, ich meine jetzt den harten, den Diamanten, den Hinayana-Buddhismus auf der einen Seite etwa und dann auf der anderen Seite christliche Meditation. In den fernöstlichen Meditationswegen geht es um die Verschmelzung, um die Auflösung des Ichs. Unio Mystica. Im christlichen Glauben geht es um die Communio. Das sind nur drei Buchstaben, aber in denen steckt alles drin. Da befindet sich das Ich im Gegenüber und in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein alles entscheidender Unterschied, ob das Ziel ist, dass ich mich auflöse oder ob das Ziel ist, dass ich in den Armen eines liebenden Vaters zur Ruhe komme, als ich, als Person. Nur mal als ein Beispiel. Darüber hinaus, Martin Luther hat in einer sehr schönen, auch behäglichen Weise das Spezifikum, das Besondere christlicher Spiritualität darin gesehen, dass er gesagt hat, es ist eigentlich ein Dreierlei. Meditatio, Oratio und Tentatio. Ich will das ganz kurz erläutern. Meditatio, Meditation, das unser deutsches Wort kommt daher, damit meint er, aber nicht Ausstiegsspiritualität, Aussteigen aus dem Alltag, sondern Einstiegsspiritualität. Das Leben ernst nehmen. Luther kann sagen, wir müssen die Bibel reiben am Leben, beides zusammenbringen und dann gucken, wie die Funken springen und erfahren, dass das Wort Gottes sich im Leben bewährt. Meditatio. Oratio, wiederum ein Spezifikum und das meine ich, ist für mich das zentrale Thema bei dem der zentrale Gesichtspunkt bei dem ganzen Thema, hören. Im Gebet vor Gott stehen und hören. Endlich mal aufhören zu schwätzen. Endlich mal aufhören zu babbeln. Viele Leute merken das ja gar nicht mehr, dass sie kaum noch aufhören können zu reden. Mal die Richtung umdrehen, passiv werden, empfangen, im Stille werden vor Gott. Es gibt heute tatsächlich auch wieder andere Religionen, die sowas, solche stille Übungen anbieten, aber wiederum in einer spezifisch anderen Weise. Stille werden oder stille werden vor Gott, alles entscheidender Unterschied. Hören können, nicht mehr selber Erfahrung machen müssen, sondern darauf warten, dass Gott mich durchs Wort anspricht. Und das dritte, Tentatio, das heißt Anfechtung. Luther sagt, die Anfechtung lehrt erst aufs Wort merken. Durch die Anfechtung hindurch sich an die Bibel halten, sie abklopfen, sie intensivst befragen, in ihr den Halt suchen und sie ganz genau so kennenlernen. Dass überhaupt die Anfechtung nicht etwas jenseits der Erfahrung ist, sondern zur Erfahrung dazugehört. Auch die Anfechtung im Blick auf Gott halte ich für außerordentlich wichtig. Also es wären für mich so drei Eckpfeiler.
Wunderbar. Jetzt haben Sie ganz toll und konzentriert zugehört und damit wir ein bisschen durchatmen können, würde ich jetzt die Johanna bitten, Johanna Dieter, die uns heute freundlicherweise am Keyboard begleitet, ist ja auch eine Studentin aus dem Benghaus, eine Kirchenmusikerin von Studium und Beruf und deswegen freue ich mich natürlich, dass sie uns heute diesen Dienst beim Christustag hier in unserer Halle tut. Wir wollen nochmal miteinander singen und zwar dieses schöne Lied, wo es ja auch um Erfahrung geht, nun gehören unsere Herzen, Nummer 10, dieses wunderbare Bodelschwinglied. Und in der Zeit, ohne dass ich Sie zu sehr vom wichtigen Text natürlich ablenken möchte, aber dürfen Sie sich schon mal innerlich darauf einstellen, dass wir jetzt mal dann das Podium öffnen, dass Sie auch mit Fragen hier an dieses Saalmikrofon gehen können und uns einfach ein paar Fragen noch dazwischen stellen können, die Sie mitgebracht haben. Aber jetzt singen wir also zunächst einmal das angegebene Lied, Nun gehören unsere Herzen. Jetzt sind Sie dran, jetzt dürfen Sie zu diesem Mikrofon da, das in der Mitte steht, gerne gehen und eine Frage stellen. Da ist auch schon ein Mutiger. Wenn Sie vielleicht den Namen sagen, den Ort, woher Sie kommen und die Gemeinde, zu der Sie gehören, dass wir einfach ein bisschen eine Vorstellung haben.
Gut, Rolf Häberner, komme aus den Berglen, die Schondorf-Winnenden, die Gegend und gehört zu den Altpietisten.
Ja.
Hier haben wir das Thema ja Sehnsucht nach Erfahrungen. Eine Erfahrung hat ja der Herr Dr. Hempelmann mal beschrieben, als er da gekniet hat und was Besonderes erlebt hat. Von solchen Erlebnissen hören wir vor allem jetzt aus der charismatischen Ecke mehr. Und diese Erfahrungen, das ist eine Sehnsucht, die viele haben. Ich muss sagen, ich würde es auch ganz gern erleben, weil tolle Empfindungen ist doch was Schönes. Wie erklären Sie sich, dass in manchen Gruppierungen solche Erfahrungen in der Art häufiger sind und in anderen Stellen fast nicht vorkommen?
Ja, danke sehr. Vielleicht sammeln wir ein paar Fragen, sodass wir dann auch da dann etwas zusammenfassend darauf eingehen können. Nachdem der Erste sich so mutig gemeldet hat, gibt es sicher auch andere noch. Jawohl.
Mein Name ist Friedrich Frenz, ich komme aus Braunsbach-Jungholzhausen, Kreis Schwäbisch Hall und gehöre zur Süddeutschen Vereinigung Schwäbisch Hall. Das ist meine Gemeinde.
Danke sehr.
Als ich 1984 die Wiedergeburt, Neugeburt von Jesus geschenkt bekommen habe, habe ich ein tiefes Erlebnis gehabt, also tiefes Empfinden von Glücksgefühl und tiefen Frieden empfinde. Und jetzt ist die Frage, in Jesaja steht, glaube ich mal in einem Vers, dass die, wo Gott nicht haben, keinen Frieden haben werden. Jetzt haben die Buddhisten und die Moslems Frieden, und ist das nicht eine Nachäffung des Teufels, dass er diese Empfindung ihnen vermittelt, diese Erfahrungen ihnen vermittelt?
Danke für die Frage, ja. Noch eine dritte und dann gehen wir mal wieder. Ja, bitte.
Willi Jung aus Tübingen, gehört zur Kirchengemeinde Tübingen der. Die letzte Frage, wie kann ich andere hineinnehmen, dass sie Erfahrungen mit Gott machen? Das ist das Schwerste. Meine Erfahrung ist, dass heute gilt, Fitness, Wellness, was mir Spaß macht, hohe Lebensqualität, ob das jung ist oder alt. Und ich mit meinen Erfahrungen, wie ich das so in kleiner oder groß erlebt, das kommt dort eigentlich gar nicht an, weil es gilt das andere. Und was die andere Bewegung Fitness und Wellness, was die zugenommen hat, ein Strömen in den Wäldern, ein Strömen überall, auch in den christlichen Kreisen. Und wie gesagt, ich möchte gern eine Antwort, wie ich da einen Anstoß bekomme, auch mit meinen Erfahrungen etwas bewegen zu dürfen.
Danke sehr. Das waren drei sehr schöne, hilfreiche Fragen. Wir geben vielleicht nachher auch nochmal weiter die Gelegenheit, auch falls Sie noch übrigens zu dem Referat von Dr. Reinhard Hempelmann von heute Vormittag eine Frage haben sollten. Er sitzt hier direkt vorne in der ersten Reihe und wäre auch bereit, natürlich, falls da nochmal eine Frage ist, darauf einzugehen. So, aber jetzt ist die Sache, wie wir hier das aufnehmen. Vielleicht zunächst sprich mal diese Frage nach der charismatischen Bewegung, die ja sicher etwa mit dem Hinweis, heute fragen Menschen nicht mehr nach irgendwelchen großen Dogmen und Theorien und Theologien, sondern sie fragen nach handgreiflicher Erfahrung, Signs and Wonders, Zeichen und Wunder. Das müsste die Evangelisationsart der Zukunft sein. Und dann berichten sie eben diese Gruppe auch sehr viel von unterschiedlichen Erfahrungen. Und die Fragestellung, die sehr hilfreich ist, hieß ja, warum gibt es in bestimmten Gruppen, in bestimmten christlichen Kreisen mehr Erfahrungen und in anderen sehr viel weniger? Oder machen Sie solche innigen Erfahrungen wie jetzt, dass ich von Freude durchströmt bin und dass ich ein ganz warmes Gefühl habe? Warum machen das einige oft und andere offensichtlich gar nicht? Wer möchte da in den Ring steigen? Jetzt überlässt du eben mal ganz freundlich die Frage.
Das ist ja auch eine alte Tradition, nicht? Eine sehr bedrängende Frage und eine Frage, die ja auch die Frage nach der Legitimität oder Legitimation pietistischer Frömmigkeit betrifft. Ich würde sehr gerne unterscheiden zwischen Erfahrung und Erlebnis. Das halte ich für eine Grundunterscheidung. Als gestern Abend die Deutschen, wir, in der letzten Minute, meine Mutter mit 80 Jahren hat noch einen Luftsprung gemacht, als wir ein Tor geschossen haben, war das ein Erlebnis, aber keine Erfahrung. Vielfach werden heute Gottesdienste und christliche Veranstaltungen im Grunde zu Entertainment-Veranstaltungen. Die Post muss abgehen und das Ich, ICH, großgeschrieben, steht im Mittelpunkt. Das ist absolut legitim, dass es das gibt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir gerne etwas erleben. Das dürfen wir. Die Frage ist, ob das das Spezifikum christlicher Spiritualität ist. Und dafür würde ich gerne warnen. Was ich unter christlicher Erfahrung verstehe, habe ich vorher eben angedeutet. Das sind für mich aber grundsätzlich zwei verschiedene Dinge. Jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es im Neuen Testament doch diese Charismen, die Geistesgaben. Müssen wir die nicht praktizieren und so weiter und so weiter. Wenn wir uns jetzt mal 1. Korinther 12 anschauen, das müssten wir im Detail tun, aber die meisten von uns haben das ja sicher auch im Kopf, dann steht da an erster, zweiter und dritter Stelle, stehen da sogenannte Logosgaben, Leitungsgaben, Gaben, in denen es um die Orientierung des Menschen in der Welt geht. Der Apostel ist wichtig, der Prophet ist wichtig, der Lehrer ist wichtig. Was tun die denn? An erster, zweiter und dritter Stelle, auch 1. Korinther 14, Paulus akzentuiert die Orientierung. Christliche Spiritualität ist keine Austiegs-, sondern eine Alltagsspiritualität. Im Mittelpunkt christlicher Erfahrung steht die Gabe des Wortes Gottes. Dieser Gott ist nicht unerkennbar geblieben, hat sich uns offenbart, er hat uns gezeigt, wer er ist und was er will. Und wenn wir ihm folgen, kommen wir durch im Leben. Das ist die eigentliche charismatische Akzentuierung vom Neuen Testament her. Ich bin persönlich Charismatiker, aber ich möchte mich in dieser Sache messen lassen am Neuen Testament. Noch ein anderer Akzent. Ich frage mich immer wieder, wo treffen wir eigentlich auf den lebendigen Gott? Und viele Orte, die uns da heute angeboten werden in der christlichen Szene, werden wir fortwährend verdächtiger. Ich treffe auf sehr viel Religion, Erlebnis, aber nicht unbedingt auf den lebendigen Gott. Urteile müssen wir auch nicht sprechen, aber ich darf doch meine Zweifel haben. Matthäus 24 sagt, gibt einen Ort an, wo wir Christus mit Sicherheit finden, wo wir Glaubenserfahrung machen können ohne Ende. Das ist nämlich da, wo Menschen, Mitmenschen ringen um die elementarsten Lebensbedürfnisse. Denken Sie an das Wort des Christus nicht wahr, wann haben wir dir Wasser gegeben, wann haben wir dich im Gefängnis besucht und so weiter, den Christus. Es geht um die Rede des Menschensohnes. Und Christus sagt, da wo ihr den Kleinsten unter meinen Brüdern, wo ihr den besucht habt, wo ihr ihm beigestanden habt in der Situation der Bedrängnis. Also das ist für mich etwas, was fortwährend wichtiger wird. Wir suchen viel nach Spiritualität, nach Erlebnissen, religiösen Erfahrungen, aber da, wo Christus sich wirklich finden lassen will, wo er uns das mit Sicherheit zugesprochen hat, dass er da ist, da suchen wir auch als Fromme relativ wenig. Mir macht es viel zu schaffen, dass der Geist der Diakonie, der im 19. Jahrhundert begleitet hat den missionarisch-evangelistischen Aufbruch in Deutschland, innere Mission, dass der heute doch sehr, sehr zurückgetreten ist. Und alles, ich bin sofort fertig, alles Suchen nach Spiritualität bleibt für mich an der Stelle hohl und oberflächlich, wo wir nicht bereit sind, diese Zuwendung des großen, lebendigen Gottes zu dem kleinen, kleinsten, verlorenen, Bedrängten nicht nachzuvollziehen.
Ja, ich würde gerne dazu noch was sagen. Also ich denke, das eine unterstützt sich voll, was der Heinz-Peter Hempelmann gerade gesagt hat. Auf der anderen Seite ist eben das Faszinierende, dass die Bibel auch von solchen Phänomenen redet. Wenn wir den Korintherbrief anschauen, dann wird eben, sagt der Paulus nicht, es ist falsch und das dürft ihr nicht und das gibt's nicht und das muss man ablegen und ihr müsst nur das auf das Wort hören. Aber er redet nebenbei auch von diesen Dingen. Ja? Also die Einordnung dieser Dinge. Es ist nicht so, dass wir sie bekämpfen müssen. Und ich finde es spannend, mit Missionaren in China zu reden, die ganz viele spektakuläre, außergewöhnliche Erfahrungen machen. Denke ich, manchmal in der Bibel steht, wenn ihr schweigt, werden die Steine schreien. Also Gott kann auch ganz außergewöhnliche Erfahrungen schenken, aber es ist nicht so, dass das mehr Gottes Wirken ist, dass das eine höhere Rangordnung hätte, sondern es ist untergeordnet. Und deswegen, da wo wir drum ringen sollen, um Geistesgaben, das fängt im ganz Alltäglichen an und nicht in Ekstase und in Zungenrede, sondern in diesen alltäglichen diakonischen Dingen.
Ja, bitte, kurz und kräftig.
Ja, es geht tatsächlich um die akzentuierende Stellenwert dieser Sache. Ich glaube, da sind wir einig. Bestreiten brauchen wir es nicht. Aber es ist die Frage, ob es nicht einen überzogenen Stellenwert gewinnt, im Mittelpunkt steht. Und ob wir nicht an dieser Stelle zu sehr Kinder unserer Zeit sind, die eben nach Erlebnissen fragen und nicht nach Erfahrung.
Jetzt könnten wir vielleicht nochmal auf diese zweite Frage dieses Bruders eingehen, der gesagt hat, ich habe, als ich durch Christus eine Erneuerung meines Lebens erfahren habe, diesen tiefen Frieden, diese Freude gehabt. Das ist übrigens etwas, was mir bei meiner ganz persönlichen Bekehrungserfahrung auch so ging. Zunächst von einem tiefen Erschrecken über mich selber, dass ich ein Sünder bin, dass ich tief verzweifelt und traurig über mich selber war und dann die Erfahrung, dass Jesus vergibt und dass eine unbeschreibliche Freude und ein Friede da ist. Das glaube ich jetzt, wenn man dann sagt, ja, wenn Muslime oder wenn Buddhisten von solchen Erfahrungen berichten, erstens mal, es sind natürlich nicht diese Erfahrungen in der ganz persönlichen, innigen Begegnung mit Gott in dieser Weise, also zumindest im Buddhismus gibt es das so gar nicht. Und auch im Islam ist ja ein Kennzeichen, dass dieser Gott zuerst und vor allen Dingen ein ferner Gott ist, dem ich mich bedingungslos auszuliefern und zu unterwerfen habe. Also auch dort, wo manchmal gleiche Worte in der Beschreibung von solchen Erlebnissen, religiösen Erlebnissen präsentiert werden, ist es in der Sache noch nicht dasselbe. Das muss man, glaube ich, ganz klar sehen. Und dann ist natürlich dieses Gefühl von Freude und Friede nicht einfach identisch mit Freude und Friede. Der Apostel Paulus kann von sich sagen, wenn er von all den Leiden berichtet, die er durchzustehen hatte, wir waren bis zum Tode verzagt. Also es war auch im Leben des Paulus nicht so, dass er einfach sozusagen nur noch seit seiner Bekehrung auf Wolke 7 geschwebt wäre, sondern er ist ja durch große Anfechtungen, Kämpfe, Leiden hindurchgegangen. Also da die Gefühle sind noch nicht identisch mit dem Frieden Gottes, sondern der Friede Gottes ist ein Geschenk, das durch die Versöhnung mit Gott, durch Jesus Christus geschieht. Möchtest du dazu noch?
Also ich denke, an der Stelle ist es wichtig, dass wir das auch immer wieder uns eingestehen. Nicht, weil wir Christen sind, geht's uns besser, haben wir immer inneren Frieden, sondern in der Anfechtung kann es ja sogar sein, dass wir auch diesen Frieden verlieren, dass wir auf der Gefühlsebene auch drum ringen und dass wir darunter leiden und dass wir deswegen auch anderen Menschen nicht ihre Gefühle ausreden müssen und sagen, du kannst aber gar nicht diesen Frieden haben, weil du nicht Jesus hast, sondern er kann durchaus Gefühle haben, aber er hat Jesus nicht. Und das ist das Faszinierende, dass eben die Bibel die Dinge an Jesus feststellt. Macht. Epheserbrief heißt, Christus ist unser Friede. Ja? Nicht das Gefühl ist der Friede, sondern Christus ist der Friede.
Peter? Ja, das würde ich gerne unterstreichen. Die Frage ist, ist dieser Friede, den Gott schenkt, wirklich identisch mit einem Gefühl? Er kann mit einem Gefühl verbunden sein. Er ist biblisch etwas, was errungen wird durch eine Anfechtung hindurch. Meine Gedanken verklagen mich, ich habe Schulderfahrung, ich erkenne, ich bin Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen. Der Friede entsteht an der Stelle, wo Gottes Wort mir begegnet und mir gegen meine Gefühle, das sagten Sie ja gerade eben auch, gegen meine Gefühle klar macht und trotzdem bist du bei Gott akzeptiert. Obwohl deine ganzen Gefühle dir, wenn du dich realistisch anschaust, nur das Gegenteil sagen können.
Dann wollen wir auch noch auf die dritte sehr hilfreiche Frage vom Herrn Junger eingehen. Die ist insofern hochaktuell. Sie können Magazine und Zeitschriften und was lesen, was auch immer. Wellness, wie komme ich zum Glück? Überhaupt die ganze Glücksliteratur hat heute einen boomenden Markt. Das sind die Erfahrungen, die die Leute suchen. Ein Mann aus der Kirchenleitung hat mal berichtet, dass sie auf oberster Ebene mit den Managern von Daimler-Benz als Kirchenleute zusammensaßen. Und die eigentliche zentrale Frage dieser Manager war, haben Sie als Leute, die sich von Berufswegen mit Religion beschäftigen, sowas wie eine Chance, besondere Kraftquellen, übernatürliche Kraftquellen anzuzapfen? Also sozusagen zur Lebenssteigerung. Das ist ganz ähnlich wie mit Wellness, mit Gesundheit. Und was können wir Leuten, die so gepolt sind und solche Erfahrungen machen wollen und vielleicht die Religion auch zur Steigerung ihres Wohlbefindens suchen, was können wir denen sagen und wie können wir sie einladen zur Erfahrung mit Jesus?
Also zunächst glauben wir an den dreieinigen Gott. Das heißt, wir glauben auch an Gott, den Schöpfer. Und insofern ist auch da, wo ich was für meinen Körper tue, wo es mir auch körperlich gut geht, auch nicht was, was dem Glauben an Jesus widerspricht. Also ich denke, wir müssen auch aufpassen, dass wir das eine nicht gegen das andere abgrenzen, wo das Heil in diesen Dingen gesucht wird, da müssen wir ein anderes Wort dazu sagen. Aber ich denke, dass wir auch als Nachfolger Jesu für unsere Gesundheit sorgen, dass wir uns ordentlich ernähren, dass wir uns bewegen. Das ist heute in unserer Gesellschaft eine viel größere Herausforderung, weil das einfach nicht mehr automatisch passiert. Und man muss das einfach viel mehr und man muss auch dafür sorgen. Das wäre das eine. Aber das andere ist, dass ich faszinierend finde, dass die Bibel an der Stelle immer die Gemeinde als ganz wichtigen Ort sieht, wo wir Erfahrungen teilen. Dass wir über unsere Erfahrungen mit Jesus reden und dass das für viele was Faszinierendes ist, wenn sie mit hineingenommen sind in so eine Erzählgemeinschaft, wo Menschen ihre Erfahrungen erzählen. Und da erzählt einer, er hat gebetet und dann hat er was erlebt. Und dann fangen andere auch an zu beten und machen auch mit Jesus Erfahrungen.
Das Erste, was ich antworten würde, wäre, wir müssen überhaupt mal erst die Fragen und Empfindungen und Erfahrungen des sogenannten säkularisierten Menschen kennen. Ein Weg wäre, dass wir uns zum Beispiel mit der Literatur auseinandersetzen, die gerade so gelesen wird und die ein Riesenecho findet. Oder Stichwort Wellness und so weiter, überhaupt abtauchen oder eintauchen in diese säkularen Welten um uns herum und rauskommen aus der religiösen Subkultur, in der wir normalerweise oder vielfach in unseren Gemeinden leben. Also wissen, was da abgeht. Meine Erfahrung ist, wenn ich diese Erlebnis- und Erfahrungssehnsucht des modernen, postmodernen, säkularisierten Menschen sehe, das ist ein ganz, ganz kurzer Weg zum Evangelium. Die allermeisten Menschen sind bedrängt durch die Frage, wer bin ich? Was ist denn mein Wert, wenn ich mich nur über Leistung definiere? Wenn es keinen Gott mehr gibt, der mir sagt, ich habe dich lieb und deshalb bist du grundsätzlich und vor allem anderen Mal wertgeschätzt und geliebt und hast deine Würde. Wenn das wegfällt, was bin ich denn da noch? Ich bin da nur noch das Ergebnis meiner Leistung. Und das kapiert man relativ schnell, dass das eine sehr zwiespältige Sache ist. Wer bin ich? Was bin ich wert? Worin besteht der Wert meines Lebens? Und wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Die Frage hat jeder. Jeder. Und wenn ich dann hingehe und verkaufe keine christlichen Lehrsätze und Dogmen, sondern mache etwas, was mir immer, immer wichtiger wird. Ich erzähle von Jesus. Dann passieren Wunder. Das Tolle heute ist, dass Gott die Christusvergessenheit unserer Gesellschaft wieder ganz neu nutzen kann. Wenn dann Menschen in eine Kirche reinkommen und sagen, was ist das für ein komischer Typ da an diesem Holz? Was ist denn das eigentlich? Was hat er gemacht? Und wir können diese Geschichte von diesem Jesus aus Nazareth unbeleckten Menschen erzählen, da passieren Wunder bei dieser neuen Erstbegegnung. Für mich ist spirituelle Moment am ergiebigsten, wenn ich meinem Sohn Daniel abends aus der Kinderbibel, aus einer sehr guten Kinderbibel vorlese. Und diese direkte Begegnung mit diesem, entschuldigen, wenn ich so sage, Mann, mit diesem Mann Gottes, wie Gott durch ihn wirkt, darauf vertrauen, erzählen, in die Situation des postmodernen Menschen hinein. Mehr brauchen wir nicht, das reicht.
Vielen Dank. Es war so gut, die Erfahrung mit Ihnen, sehen Sie, ich mache hier auch Erfahrung, lerne was dazu, dass Sie so gute Fragen gestellt haben. Das ermutigt mich, jetzt lassen wir noch mal ein, zwei Fragen zu und dann binden wir den Sack zu. Jawohl.
Hallo, mein Name ist Volker Böhm. Ich bin 22 Jahre alt und komme von der Bibelschule Kirchberg. Ich habe eine Frage, und zwar als junger Mensch habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Und wie gehe ich dann mit Erfahrungen um, die ich nicht in mein Bibelverständnis, in meine Theologie einordnen kann? Der Dr. Hempelmann hat vorhin erzählt, er hat eine ganz nahe Gotteserfahrung gemacht und von seiner Theologie aus hat er die nicht als Geistestaufe einordnen können oder er glaubt nicht an die zweite Geistestaufe. Wie kann ich aber mit so einer Gotteserfahrung quasi umgehen, wenn ich noch nicht so ein tiefes Verständnis von der Theologie habe oder mir noch keinen Standpunkt gebildet habe?
Diese Spannung zwischen theologischer Erkenntnis, biblischer Einsicht und unterschiedlicher Erfahrung. Vielleicht noch eine letzte abschließende Frage.
Mein Name ist Jürgen Dieter, ich bin Bezirksjugendreferent in Neuenstadt am Kocher. Ich habe mit jungen Leuten zu tun, die erleben Kirche und Glaube mit sehr viel Theorie, auch aus dem Konfirmandenunterricht, und suchen eigentlich Erfahrungen. Ist es nicht eigentlich auch so suchen wir dann immer wieder Wege, zu sagen, Erfahrungen öffnen sich dort, wo ich mich öffne, Schritte gehe. Und als Beispiel ist mir eingefallen, dass das Thema Gebet für Kranke ein heißes Thema natürlich ist. Dann sehe ich, dass im Gesangbuch der Bayerischen Landeskirche da eine Anleitung drin ist, wie man sowas machen kann, verantwortlich damit umgehen kann. Wäre es nicht gut, mir würde mehr Mut dazu machen, zu sagen, gehen wir kleine Schritte. Ich habe das vorhin so ein bisschen rausgehört beim Dr. Hempelmann, dass er gesagt hat, es gibt so ein paar Dinge, Matthäus 24, wo sie sagen, da haben wir eigentlich Bedarf, Schritte zu gehen. Und wäre es nicht wichtig zu sagen, auch unseren jungen Leuten, unseren Gemeinden, macht Mut, wirklich Schritte zu gehen und einen Schritt weg von der Theorie zu kommen.
Gut, das ist sicher nochmal ein ganz besonderes Thema. Ist das alles bloß Theorie? Oder was ist erfahrungsgesättigt? Wo steckt eigentlich Realität dahinter? Und das ist es ja, nach was viele Menschen heute fragen. Peter, willst du mit dieser Frage, das war ja auch an dich adressiert, Geistestaufe und Erfahrung und dass du sagen würdest, die eigene Erfahrung, die du da gemacht hast, theologisch sehe ich die skeptisch, aber schön war es trotzdem.
Es war eine Einstiegsantwort auf die Frage, wo könnte man denn im eigenen Leben vielleicht so etwas wie Erfahrung lokalisieren, bewusst jetzt unsystematisiert. Zur Frage selber, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zwei Dinge in der Philosophie sagt man, dialektisches Verhältnis zueinander bringen. Das heißt, dass wir zwei Pole zulassen. Auf der einen Seite das, was wir erfahren, was begegnet uns in unserem Leben. Das ist einfach da. Das kann ja nicht bestreiten. Und auf der anderen Seite habe ich die Heilige Schrift. Und dass wir die Erfahrungen, die wir machen, im Licht der Heiligen Schrift sehen und umgekehrt die Heilige Schrift auch durch unsere Erfahrungen aufschließen lassen. Also beides halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dass man gerade als junger Mensch nicht so schnell dicht macht und sagt, ich weiß, was in der Bibel steht, das wissen wir in der Regel mit 80 noch viel weniger als mit 20, weil wir immer mehr merken, wie reich die Bibel ist und wie wenig wir sie ausschöpfen können. Und umgekehrt eben auch nicht sagen, ich weiß, was es an legitimer Erfahrung im christlichen Glauben geben kann und was nicht. Ein Beispiel, es wurde eben auch kurz angedeutet, im Bereich der Missiologie machen wir die wirklich seltsame Erfahrung, dass ganz, ganz viele Muslime, die nicht direkt erreicht werden von christlicher Missionstätigkeit, dass die Christusvisionen haben. Im Traum. Also wissen Sie, meine Dogmatik passt das nicht rein. Ich nehme das aber zur Kenntnis und ich finde jetzt in der Heiligen Schrift nichts, was grundsätzlich dagegen spricht. Ich nenne Ihnen eine andere Vision von einem berühmten indischen christlichen Mystiker, Sadhu Sundar Singh, der beschreibt einmal, wie er also dem Christus persönlich begegnet worden sei, und dieser habe ihm gesagt, dass alle in den Himmel kommen und das sei jetzt seine Botschaft. Da habe ich dann vor einer Heiligen Schrift her bestimmte Kriterien und sage, also das kann ich mir jetzt eigentlich so nicht vorstellen, und ich mache hinter die Behauptung dieser Christuserfahrung, dieser Erfahrung als Christuserfahrung, ein Fragezeichen. Erfahrung im Licht der Heiligen Schrift sehen und die Schrift eben auch durch die Erfahrung ein Stück weit aufschließen lassen.
Also ich kann das nur unterstreichen, unterstützen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir eben unser Leben ganz anschauen und alle Erfahrungen. Eigentlich, wir reden jetzt so, als ob man auch keine Erfahrungen machen könnte. Also unser ganzes Leben ist ja eigentlich Erfahrung. Die Frage ist immer der Deutung auch dessen, was wir erleben und auch dessen, was wir erfahren. Und an der Stelle eben wirklich auch das, was wir erleben, was wir erfahren, ins Verhältnis zu setzen mit dem, was in der Bibel steht. Das nicht unser Glaube mit unserem Alltag nichts mehr zu tun hat. Also das ist dann auch schon die Wirklichkeit von vielen Menschen, dass eben das in einem begrenzten Bereich vorkommt. Und ich denke, das ist für uns heute eine besondere Herausforderung als Christen in der Jugendarbeit, auch wo wir darauf reagieren müssen, weil eben die Privatisierung der Religion eben ganz viele Erfahrungen weggenommen hat. Also wo wir in einer älteren Generation selbstverständlich noch solche Erfahrungen gemacht haben. Also da fehlen ja für viele Jugendliche heute Erfahrungen, die machen die gar nicht mehr, weil die Religion irgendwo in den Nischen auftaucht und die begegnen Dingen überhaupt nicht mehr. Dass wir hier auch ermutigen, Alltagserfahrungen mit ihnen zu machen, sie anzuleiten, auch bis hin zu Fürbitte für Kranke und auch eben Krankheiten und Gebet zu verbinden und dann nicht zu sagen, das machen nur die Charismatiker und wir beten für unsere Kranken nicht. Und auch Krankensalben und solche Dinge auch den Mut haben, auch solche Rituale, die selber in der Bibel ja vorkommen, wieder zu praktizieren, damit auch was erfahrbar wird, was die Bibel uns ja selber lehrt.
Jawohl, wir wollen nicht hinter der Schrift zurückbleiben. Der Glaube kommt nicht aus der Erfahrung, sondern aus dem Wort Gottes. Aber der Glaube macht Erfahrungen aufgrund des Wortes Gottes und prüft alle Erfahrungen an dem Wort Gottes. Ich denke, das ist jetzt schon mal ein sehr wichtiges und gutes Fazit unserer kleinen Runde hier. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da auch aus dem Publikum heraus mit Fragen gestellt haben. Das war sehr hilfreich. Ich möchte gleich durchstarten ein bisschen mit dem Dank. Natürlich vor allem jetzt meinen beiden Gesprächspartnern, der Dorothea Gabler und dem Dr. Heinz-Peter Hempelmann, für dieses Gespräch, und ich hoffe einfach, dass Sie dadurch ein Stück in dieser Thematik auch weitergekommen sind. Dann auch nochmal einen herzlichen Dank an Dr. Reinhard Hempelmann aus Berlin, dass er uns den Vortrag gehalten hat. Herzlichen Dank an alle Ordner, die zum Gelingen dieses Christustages wesentlich mit beitragen, und natürlich auch den Leuten hier von der Killesberg, vom Messegelände, die als Techniker ganz wesentlich mitgeholfen haben, dass dieser Tag so möglich ist. Und last not least danke ich natürlich auch der Johanna Dieter, die uns am Keyboard begleitet. Die wird auch das gleich nochmal tun. Du darfst schon mal dich bereit machen, denn wir werden noch ein Lied dann zusammen miteinander abschließend singen. Jetzt bin ich aber gebeten worden, dass ich noch ein paar kleine Hinweise gebe. Also, die Dorothea guckt nochmal nach ihren Papieren, da hat sie so viel noch drauf, die müssen sie nochmal einladen zu sich in die Gemeinde, und dann wird die ihnen da nochmal zur Erfahrung Wesentliches mitteilen, was sie jetzt aus Zeitgründen nicht sagen konnte. Um 15.15 Uhr bis 16 Uhr geht es dann ja zum Abschluss der großen gemeinsamen Schlussveranstaltung im Park um den See herum. Bitte benutzen Sie diese große Freitreppe runter. Bitte dort aber, wenn Sie jetzt alte Freunde treffen, nicht gleich ein Ständerling bilden, sodass nachher keiner mehr durchkommt bei dieser Treppe, sondern gehen Sie zügig runter auf den Rasen, und wenn irgendwelche Ordner da sind, die Ihnen Anweisungen geben, dann ist das auch nur zu Ihrem Besten. Dann machen Sie das einfach so. Und auch die Bläser und Sänger soll man bitte durchlassen, diese verlassen zuerst die Halle, also wenn es hier irgendwelche Bläser, Sänger oder sonst was geben sollte, gehen Sie gleich direkt darunter. Bei schlechtem Wetter steht hier, das kann ich mir jetzt sparen, wir haben gutes Wetter und freuen uns drüber. Und dann werden wir bei diesem Schlusslied, das wir jetzt dann miteinander singen, das ist nämlich das Lied Nummer 7, Geh unter der Gnade, nochmal die Opferbecher durchgehen lassen. Aber fühlen Sie sich nicht gedrängt, nur wenn Sie jetzt, sagen wir mal, heute Nachmittag gekommen sind und sagen, ich möchte der Ludwig-Hofacher-Vereinigung noch helfen, dass sie diesen Tag finanzieren kann. Wenn Sie dann da etwas in die Becher hineintun wollen, ist das natürlich herzlich willkommen. Aber geben Sie auch ruhig und fröhlich weiter. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, und einen, der den Opferbecher weitergibt, genauso. Okay, dann singen wir das Schlusslied Nummer 7.